Abend, auch für mich. Jetzt ist ein, ne? Guten Abend. Also es wird wirklich Zeit, dass es ein neues Sing-Team hier gibt. Dachte ich mir, ne? Also es soll ein kleiner Ansporn sein für die anderen, die sagen, das können wir gar nicht mehr ertragen, das Gesinge. Ne? War gute Werbung, ne? Anti-Werbung ist auch gute Werbung. So ist es. Ja, das ganze Thema Freiheit ist schon so eine Sache, die mich eigentlich sehr beschäftigt, dieses ganze Thema, und ich bin froh, dass ich mal drüber reden darf, über dieses Thema Freiheit. Jesus selber sagt ja in einem ganz wichtigen Kapitel der Bibel, im Johannesevangelium, sagt er stark was aus über Freiheit. Und eigentlich dieses alles, was Jesus da zusammenfasst, das drückt es aus, was Freiheit wirklich ist und was Unfreiheit wirklich ist. Und so will ich uns diese Verse vorlesen, und bevor ich das tue, eine kleine Definition auch über Freiheit geben. Eine kleine Definition über Freiheit, das kann man in Wikipedia, könnte man das nachschlagen, und da steht die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen. Ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen. Das ist so die Definition, die wir bei Wikipedia finden würden. Und das indogermanische Wort dafür, unsere Worte, die kommen ja alle auch aus einem bestimmten Wortschatz. Und es kommt aus der Wurzel Frihalsa. Und das fand ich sehr interessant, weil diese Wurzel heißt jemand, dem sein Hals selbst gehört. Das ist ein freier Mensch. Und es ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit da drin, weil wir alle wahrscheinlich denken, mir gehört mein Hals, ich habe ihn heute wenigstens gewaschen oder ich sollte ihn mal wieder waschen. Aber gehörte dir wirklich dieser Hals? Mit anderen Worten, gehörte dieses Leben wirklich? Das ist der Gedanke, das ist ja eine ganz tiefe Wahrheit, mein Hals. Wenn dir jemand an den Kragen geht oder mir geht's an den Kragen. Und dann merke ich schon, oh, 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 dann wird's schwierig. Oder es schnürt mir die Luft ab. Das ist wie wenn mich jemand würgt. Das sind all diese Ausdrücke, die dann eigentlich daher herrühren von dem, von mir gehört mein Hals. Und da merken wir dann mit diesem Wort spielen letztendlich, dass doch manche Menschen merken, das gehört mir eigentlich gar nicht. Weil da gibt es Einflüsse auf mein Leben, da habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr. Ich habe eigentlich gar nicht wirklich die Wahl. Es gab eine Studie, eine medizinische Studie von Neurochirurgen und Neurologen, die haben die Frage sich gestellt, woher kommt die ganze Frage, dass der Mensch so raffgierig ist, die Gier des Menschen? Und die Frage ist ja eigentlich für uns Menschen, die Gier des Menschen wird dann von der Gesellschaft an den Menschen herangetragen. So ist ja weitläufig so die Meinung. Aber die Forschung hat ergeben, dieser hochdotierten Ärzte und Professoren, die das erforscht haben, über 15 Jahre war das ein Versuch gewesen mit verschiedensten Menschen in verschiedensten Lebenslagen, haben die herausgefunden, dass die Gier angelegt ist im Herzen des Menschen. Die kommt nicht von außen, die wird nicht von außen herangetragen, die Gier steckt im Menschen drin. Und die haben das so herausgefunden, die haben zum Beispiel Proben gemacht, Menschen mit Elektroden natürlich versehen, dann in Supermärkte reingesandt und haben sie vor ein Regal geschickt. Und auf dem Regal waren jede Menge Sonderangebote und die Leute haben zugegriffen und zugegriffen und zugegriffen und sind rausgegangen und haben gar nicht gemerkt, dass die Reihe unter diesem super Sonderangebot eigentlich wirklich die viel besseren, qualitativ hochwertigeren Produkte standen, die noch günstiger waren. Aber die Gier, und es zeigt auch was, wie unfrei der Mensch ist, getrieben hin und her. Also das mit anderen Worten, mir gehört mein Hals eigentlich gar nicht. Ich wasche ihn halt. Aber Gehirn, der Hals, Freiheit, der Begriff bringt mit sich eigentlich ein Privileg. Menschen, die Freiheit haben, freie Menschen, sind im griechischen Denken privilegierte Menschen. Freiheit stand nicht jedem zu, aber im griechischen Denken gab es eine besondere Schicht von Menschen, das waren freie Menschen. Und Freiheit bedeutet in diesem Sinn, politisch zum Volk gehörig, freies Rederecht zu haben und mitzubestimmen. Zugehörig zu sein zu einem Volk. Und die Philosophie hat diesen Begriff auseinandergelegt, indem sie sagte, nicht nur politische Verhältnisse, sondern auch Leidenschaft und Triebe hindern den Menschen am wahren Menschsein, am wahren Freisein. Nicht nur politische Verhältnisse. Wie wir das sagen, so Kommunismus, die Menschen, die sind alle unfrei da drin und Menschen im Kapitalismus sind unfrei, die müssen immer hart arbeiten. Oder die in die Schule gehen müssen, die sind so unfrei. Nee, sagt er, sondern auch die Leidenschaft und die Triebe hindern den Menschen am wahren Menschsein, am wahren Freisein. Also es bedeutet wieder, dass diese Menschen sagen, letztendlich gehört dir dein Hals gar nicht selbst. Du trägst ihn nur. Aber es bestimmt immer jemand anders drüber. Und ein großer Mann der deutschen Geschichte, der deutschen Literaturgeschichte, letztendlich Johann Wolfgang von Goethe, der rauf und runter gelesen wird und rauf und runter studiert wird, der sagte, niemand ist fälschlicher, ist schlimmer versklavt, als der, der fälschlicherweise meint, dass er frei wäre. Niemand ist schlimmer, hoffnungsloser versklavt, als derjenige, der fälschlicherweise glaubt, dass er frei wäre. Und das hat er gesagt, der hat seine Reisen vor sich immer gehabt, der hat seine Frauen gehabt, überall, wo er hin wollte, und war doch auch durch diese Aussage augenscheinlich ein getriebener Mensch, ein unfreier Mensch. Getrieben auch von seinen Wünschen, getrieben von seinen Lüsten, getrieben von seinem Trieb, getrieben von seinen Zielen. Getrieben, getrieben, getrieben. Und es gibt auch Menschen, die sind von Religion getrieben. Es gibt Menschen, die sind vom rechtschaffenen Leben getrieben. Menschen sind getrieben von ihrer Selbstgerechtigkeit. Menschen sind getrieben von ihren Selbstreinigungsgedanken, die sie haben. Menschen sind getrieben von ihrem eigenen Gedanken und ihrer eigenen Illusion und Fantasterei über Freiheit. Und zu solchen Menschen spricht Jesus im Neuen Testament. Und ich lese uns diese Verse aus Johannes Evangelium Kapitel 8. Ab Vers 31, und da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen, ihr sollt frei sein? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Mit anderen Worten, das Wort des lebendigen Gottes findet keinen Raum in euch. Mein Leben, sagt Jesus, gibt so viel Zeugnis davon, dass ich der lebendige Gott bin, der Mensch geworden ist, unter die Menschen zu kommen und die Menschen wieder zurückzuholen, frei werden zu lassen von ihrer Knechtschaft, ihrer selbstgewählten, illusionarischen Freiheit. Menschen zu helfen, aus dem Zug des Lebens, der in die verkehrte Richtung fährt, in die Verdammnis fährt,
auszusteigen und im richtigen Zug des Lebens einzusteigen, der in die Ewigkeit, der heim zum Vater fährt. Und das Neue Testament wird es mit diesen Worten ausdrücken: So bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben. Das ist euer Problem, ihr seid nicht versöhnt mit Gott. Ihr seid religiös, sagt Jesus. Ihr seid gute Menschen. Ihr tut alles erdenklich Mögliche, um irgendwie gut durch dieses Leben zu kommen. Aber ihr seid nicht versöhnt mit Gott, ihr sitzt im verkehrten Zug. Und Dietrich Bonhoeffer sagte einst im Dritten Reich, wenn man im verkehrten Zug sitzt und es feststellt, dass man im verkehrten Zug sitzt, dann macht es keinen Unterschied, ob man in die richtige Richtung läuft. Man kommt trotzdem an der verkehrten Haltestelle an. Man muss aussteigen aus diesem verkehrten Zug. Und das bietet Jesus hier an. Ihr sitzt im verkehrten Zug, Leute. Er greift sie nicht wegen ihrem Lebensstil an, die Juden. Boah, wir sind Abrahams Same. Wir berufen uns auf eine lange, 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 lange religiöse Historie, Jesus. Und die kannst selbst du nicht bestreiten. Das steckt dahinter. Aber Jesus sagt, ich weiß, dass ihr das seid, dass das eure Abstammung ist. Aber ihr sucht mich zu töten. Warum? Denn meine Worte finden keinen Raum in euch. Wisst ihr, mit anderen Worten könnte man sagen, was jetzt letztendlich das Weihnachtsevangelium immer ist, sie fanden keinen Raum in der Herberge, keinen Raum in der Herberge. Wir wollen den gar nicht haben. Wir wollen nicht, dass dieser über uns regiere. Wir wollen das nicht. Und wie es Hermann von Bezel ausdrückte, ein Mann, der die deutsche Diakonie ganz stark mit beeinflusst hatte, er sagte, wenn Jesus Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren worden wäre, aber kein einziges Mal in dir, so bist du hoffnungslos verloren. Hoffnungslos verloren. Mit anderen Worten sagt Jesus, ihr sitzt im verkehrten Zug, Leute, und ihr versucht, ihr wisst es sogar, ihr spürt irgendwie, dass was verkehrt ist, und ihr versucht, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, aber anstatt auszusteigen und einzusteigen in den Zug, der euch in die Ewigkeit bringt, das macht ihr nicht. Weil ihr wollt trotzdem selbst regieren, ihr wollt bestimmen, was frei ist, ihr wollt bestimmen, was richtig ist, ihr wollt bestimmen, wo es hingeht. Und lieber versuche ich, gerecht zu leben, als die Gerechtigkeit des lebendigen Gottes durch Jesus annehmen zu dürfen. Lieber versuche ich, selbst irgendwie gerecht zu werden. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, hinter diesen Konversationen, die Jesus führt mit den Juden. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, sagt Jesus. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Das ist so, Eltern haben einen extremen Einfluss auf ihre Kinder, das ist so. Und allermeist reflektieren die Kinder die eine oder andere Seite ihrer Eltern. In verschiedenen Verhaltensweisen. Auch in der Art des Glaubens oder in der Art des Unglaubens. In der Art des Vertrauens oder in der Art des Misstrauens. Und hier war es so, dass die Juden, sie haben Gott nicht vertraut, sie haben Gott misstraut, sie haben auf ihre Gesetze vertraut. Darauf haben sie vertraut. Sie haben Gott nicht vertraut. Die Gesetze, die Gebote, die Israel bekam, als sie aus Ägypten herauszogen, die haben sie erst bekommen, nachdem sie begonnen haben, Gott zu misstrauen. Das ist interessant. Die 10 Gebote kamen erst, als sie in der Wüste unterwegs waren, weil sie gemurrt haben gegen Gott. Sie haben Wunder über Wunder über Wunder erlebt, Liebe über Liebe über Liebe, das Werben dieses einen wahren Gottes um dieses Volk Israel. Die hätten staunen und staunen, staunen und staunen können über diese mächtige Kraft dieses Gottes Israels. Und dass es sie nicht vergessen hat. Die Macht des ägyptischen Pharaos gebrochen, die Macht, diese großen Streitmacht des Pharaos gebrochen. Durchgeführt durchs Rote Meer, was ja heute dann irgendwelche Theologen dann sagen, Mensch, ey, das war höchstens eine Wasserpfütze, durch die die gegangen sind. Und jemand dann mal in der Schule dann eben sagte, ne, wow, Mensch, der ist richtig ausgebrochen in Jubel. Und der Religionslehrer hat gefragt, warum jubelst du denn so? Und er sagte, dass Gott so mächtig ist und so großes Heer in einer kleinen Wasserpfütze ertrinken lässt. Erstaunlich. Es darf alles nicht wahr sein. Das ist unser Volk, ihr Lieben, auch bei uns. Es darf alles nicht wahr sein. Wir dürften überhaupt gar nicht mehr da sein nach dem Dritten Reich. Das ist die Realität. Eigentlich müsste Deutschland ausgelöscht sein, weggelöscht sein von der Landkarte nach dem Dritten Reich. Das ist die Realität, was das deutsche Volk alles angerichtet hat. Uns dürfte es wirtschaftlich überhaupt gar nicht gut gehen. Historiker schreiben Bücher über Deutschland, warum es Deutschland historisch und ökonomisch so gut geht. Und die sagen, das beruft sich darauf, dass es in Deutschland immer noch Menschen gab, nach dem Krieg, die an den biblischen Gott geglaubt haben, festgehalten haben und in dem Glauben dieses biblischen Gottes gelebt haben. Und das ist eine Wahrheit, da machen sich Historiker Gedanken drüber. Wie gibt es sowas? Also mit anderen Worten, es ist historisch wissenschaftlich erwiesen, könnte man sagen, dass es sich lohnt, der biblischen Botschaft zu vertrauen, der biblischen Botschaft, ihr Lieben, der biblischen Botschaft, nicht der Botschaft über die Bibel, sondern der biblischen Botschaft, dem biblischen Gott, dem biblischen Messias, dem biblischen Retter, nicht meinen Gedanken und Vorstellungen über Rettung. Nicht meinen Gesetzen, sondern den Gesetzen Gottes zu vertrauen. Und ich kann nur eins sagen, ich bin immer wieder erstaunt, dass sich Menschen immer wieder dazu neigen, noch mehr Gesetze um das Gesetz herum zu machen. Das finde ich erstaunlich. Das ist schon genug, denke ich oft, wenn ich das lese. Und dann muss ich aber noch einen draufsetzen. Und so waren die Juden gewesen. Es hat nicht gereicht, das Wort Gottes. Das offensichtliche Handeln der offensichtlichen Treue Gottes hat nicht gereicht. Nee, da müssen wir noch was dazu machen jetzt. Wir müssen es noch ein bisschen verfeinern. Und so lange, bis wir dann an unsere Selbstgerechtigkeit und an unsere Reinheit glauben und an unsere Kapazität, richtig zu leben. Wir sind unseres Glückes Schmied. Und gebunden sind. Gebunden an unsere Gesetze, gebunden an unsere Gebote des Lebens, gebunden an unsere Träumereien, gebunden an unsere Illusionen und hin und her gerissen. Und letztendlich das auch über unser Leben sagen müssen, was Johann Wolfgang von Goethe sagte. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der fälschlicherweise meint, dass er frei wäre. Der wirklich meint, dass ihm sein Hals alleine gehört. Und genau das spricht Jesus letztendlich zu diesen Menschen. Ihr denkt, ihr seid frei, aber ihr seid gar nicht frei. Ihr habt das Gebot, das Angebot der Freiheit, des Freiwerdens ausgeschlagen. Und frei würdet ihr sein, wenn ihr euch alleine auf euren Gott verlasst, der euch aus Ägypten geführt hat. Weil dieser Gott sagt euch im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 14, ihr werdet still sein und euer Herr wird für euch streiten. Das ist Freiheit. Ihr müsst nicht streiten, ihr müsst nicht kämpfen. Ihr dürft still werden. Still werden. Ihr müsst euch nicht treiben lassen, sondern ihr könnt Platz nehmen in der Gegenwart eures Gottes und könnt staunen lernen über die mächtige Hand eures treuen Gottes. Und im Propheten Jesaja wird Gott sagen, im Stille sein und in der Umkehr läge eure Kraft. Im Stille werden und in der Umkehr läge eure Kraft. Aber, sagt die Bibel, sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Einfach umkehren zu diesem Gott, das würde ja bedeuten, wir müssten zugeben, dass wir im falschen Zug sind. Nö. Da bleiben wir lieber im falschen Zug und versuchen immer ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Aber nur nicht die Blöße geben, an der nächsten Haltestelle aussteigen. Bloß nicht. Und dann steht da vielleicht jemand und sagt, was willst du eigentlich da an der Haltestelle Kreuz? Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, ich sitze im zu verkehrten Zug. Und jemand sagte mir, hier fährt der richtige Zug ab. Das müsste ich ja dann zugeben. Nee, dann bleibe ich lieber im falschen Zug und versuche in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Also ich versuche schon, auch Zeichen zu setzen, dass wir verkehrt sind. Das versuche ich schon. Aber letztendlich auszusteigen, mir die Blöße zu geben, umzukehren, in der Stille und in der Umkehr läge eure Kraft, da läge eure Kraft, aber, sagt die Bibel, sie wollten nicht, sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Sie wollten eher das, was wir in diesem Poetry Slam hörten, den Ton ehren, statt den Töpfer. Sie wollten das Geschöpf ehren. Es geht um mich geht's. Statt den Schöpfer. Es geht um meinen Hals und mein Hals gehört mir, obwohl ich merke, das stimmt gar nicht. Und das weiß jeder in diesem Raum. Und dann können wir ihn noch so sehr waschen. Wir übertragen dieses Leben. Wir merken, das haben wir gar nicht in der Hand. Und das ist die Realität. Wir haben es nicht in der Hand. Und von dem spricht Jesus auch zu diesen Menschen, ihr denkt, ihr habt. Und er sagt, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Was waren denn die Werke Abrahams? Das richtige Fernsehprogramm anzuschauen. Ja, der hatte damals noch kein Fernseher gehabt. Das richtige Essen zu essen. Richtig. Die Werke Abrahams, die werden so beschrieben. Und zwar, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Warum? Weil er dem glaubt, der die Toten lebendig macht. Er glaubte dem, der die Toten lebendig macht. Das ist der Glaube Abrahams. Das sind die Werke Abrahams, Leute. Er glaubte dem, der die Toten lebendig macht. Dem glaubte er. Das ist das einzige Werk vom Abraham. Nicht 635 Gesetze aufzustellen und versuchen, die irgendwie einzuhalten. Nicht selbstgerecht zu leben. Das ist das einzige Werk Abrahams. Er glaubte dem, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das heißt, er hat diese Welt ins Leben gerufen. Es heißt, dass er der Gott ist, der die Toten zum Leben erweckt. Und deswegen ist es so eindeutig durch das Leben von Jesus, als die Frauen zum Grab kamen am Ostermorgen und der Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden, Jesus, bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden und er lebt. Er ist dieser Gott. Er ist dieser Gott, der die Toten lebendig macht. Das war das Werk von Abraham. Wenn wir durchs Alte Testament gehen würden, das hat ihn gerecht gemacht vor Gott. Das zu glauben. Und wie dieser Glaube kam, das weiß niemand von uns. Martin Luther, der große Reformator, der versucht es ein bisschen aufzulösen, indem er sagt, der Glaube wird uns von Gott ins Herz geschenkt. Aber das ist der Glaube, der rettet. Das ist der Glaube, der uns Menschen bestehen lässt vor dem Gericht Gottes. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, nicht seine äußerlichen Möglichkeiten, nicht dies und nicht jenes, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Das sind die Werke Abrahams, von denen spricht Jesus hier. Also mit anderen Worten sagt er, wenn Abraham euer Vater wäre, dann würdet ihr so leben, versteht ihr? Also Jesus sagt, es wird doch deutlich, wer euer Vater ist. Es wird deutlich. Wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr ihm ganz vertrauen. Und zwar nur alleine ihm vertrauen. Ihr würdet nicht auf eure Gerechtigkeit vertrauen. Ihr würdet nicht auf euer rechtes Leben vertrauen. Ihr würdet keine selbstgerechten Menschen sein. Ihr würdet keine richterischen Menschen sein. Wenn ihr alleine auf diesen Gott vertrauen würdet. Wenn ihr auf diesen Gott vertrauen würdet, dann würdet ihr staunen. Staunen darüber, dass ihr vor diesem Gott leben dürft. Staunen. Staunen über seine Kraft der Vergebung. Staunen über das, was ein Kernpunkt der Reformation war, über die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, wie es der John Newton in seinem Lied schrieb, Amazing Grace, wunderbare Gnade. Amazing grace that God saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, dass Gott jemanden, der so schmutzig und dreckig und verdorben ist wie ich, dass er den gerettet hat. Das bedeutet dieses Wort wretch. Wunderbare Gnade. Wenn Gott euer Vater wäre, wär's so. Es wird nur deutlich, wer euer Vater ist. Nörgeln, mosern, maulen, richten. Statt zum Leben einzuladen, zum Tod zu führen. Statt in die Wahrheit zu bringen, in der Lüge die Menschen zu lassen. Und andere noch mit in die Lüge zu führen. Denn we are on the road to nowhere. Come on inside. Wir sind auf der Straße nach nirgendwo. Komm mit rein und fahr mit. Und wir wissen sogar, dass wir auf der Straße nach nirgendwo sind und da wird uns die Straße in die Ewigkeit angeboten. Nö. Nee. Nee. Und das sagt Jesus aus zu den Juden. Wenn Abraham euer Vater wäre, wenn es wäre, Leute, dann würdet ihr die Werke eures Vaters tun. Und die Werke eures Vaters sind nichts anderes als, er hat gehofft, wo nichts mehr zu hoffen war. weil er dem Gott geglaubt hat, der selbst die Toten zum Leben erweckt. Dem Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und der vor dem Grab steht von Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Dem Gott, der die Schwerkranken angenommen hat, der sie umarmt hat, den Gott, der in Jesus die Prostituierten neben sich sitzen lässt und ihr Leben sich verändert durch die Gegenwart von diesem Jesus. Euer Leben hat sich keinen Deut verändert, sagt Jesus. Kann sich auch gar nicht verändern. Das wird noch verkrampfter. Das wird noch ich-bezogener, euer Leben. Ich, 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 ich. Deswegen haltet ihr auch so fest an den Gesetzen, weil es ja nur um dich geht. Es geht nicht um Gott, es geht nur um dich. Du hältst nicht an den Gesetzen fest, damit Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Nee, 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 du hältst an den Gesetzen fest, dass du irgendwie gerecht werden kannst. Dass du irgendwie dein Leben leben kannst und irgendwie zu deinem Ziel kommst. Es wird deutlich, sagt Jesus, ganz, ganz deutlich. Ganz deutlich. Und er sagt, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Der Abraham hat die Wahrheit nicht verkündigt. Beziehungsweise er hat sie verkündigt, aber er hat nicht gegen Gott gekämpft. So rum ist es besser und richtig. Und mit anderen Worten sagt Jesus, wenn Abraham jetzt hier wäre, würde er nicht versuchen, mich zu töten. Weil wenn Abraham hier wäre, sagt Jesus, dann würde er ein Zeugnis davon geben, dass ich dieser Gott bin, der die Toten zum Leben erweckt. Der die Gebundenen in die Freiheit führt. Ihr tut die Werke eures Vaters, da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Da wollten sie ihn ein bisschen beleidigen. Weil das war der Gedanke damals gewesen, dass Jesus, dann muss er unehelich geboren sein. Das ist unmöglich, obwohl sie wussten vom Alten Testament her, dass die Jungfrau schwanger werden wird. Und sie haben sich gewehrt mit allem, was sie hatten, gegen diese Gottheit von Jesus. Das ist ein Problem, ihr Lieben. Wenn ein Mensch beginnt, sich mit allem, was er hat, zu wehren gegen die Gottheit von Jesus. Mit allem, sie haben alle Geschütze aufgefahren noch im Leben. Und wenn gar nichts mehr reicht, dann wird es beleidigend. Wir haben einen Vater, sagen sie, Gott. Und da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, wenn, so würdet ihr mich lieben. So würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Und es ist eine gute Frage, die Jesus hier stellt. Manche Leute sagen, ich verstehe das gar nicht, was Jesus da sagt. Und Jesus gibt gleich, das ist die Liebe Gottes, dass es sofort die Antwort auch dazu gibt. Er gibt sofort die Antwort, warum du meine Rede nicht verstehst, sagt Jesus. Weil ihr meine Wort nicht hören könnt. Es dringt nicht durch. Und ich sage euch auch gleich, warum es nicht durchdringt, sagt Jesus. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das ist ja so oftmals, das Interessante ist, dass Menschen eigentlich in dem Leben, das hat auch was mit den ganzen Themen zu tun, die wir in dieser Woche hatten, auch gestern mit diesen der Gefühle, eigentlich weiß ich genau, was richtig ist, aber ich tue trotzdem das andere. Und das drückt Jesus hier aus. was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Also wenn du das begehrst, du willst das begehren, du weißt, ich muss das haben, ich will und ich muss. Und ich weiß, dass der Ehebruch ist verkehrt, aber ich muss das tun. Was euer Vater begehrt, das ist das Wesen vom Teufel, Leute. Ich weiß, ich sollte einfach mal hinsetzen und zuhören, einfach mal hinsetzen und eine Frage stellen. Du, hast du einen Gedanken, wie mein Leben besser laufen könnte? Kann ich nicht, weil das Wesen deines Vaters ist Stolz und Hochmut. Das ist das Teuflische. Der Teufel ist stolz und hochmütig bis zum Geht nicht mehr. In Jesaja steht, er wollte sein wie Gott, wie Gott. Das ist es. Ihr könnt gar nicht hören, sagt Jesus. Weil ihr das tun wollt, was euer Vater tut. Ihr wollt es, ihr habt es schon im Herzen. Das ist manchmal Menschen beten, manchmal kommen auch Menschen zu mir und sagen, ich habe da schon 10-mal gebetet, Heinz, dass ich das endlich aufhören kann, aber Gott hat es mir nie weggenommen, was das auch immer sein mag. Und dann habe ich schon Leute gefragt, hast du das überhaupt gewollt? Ehrlich gesagt, nö. Die allermeisten antworten so. Ist wirklich so. Ehrlich gesagt, nee. Die allermeisten Therapien, auch Psychotherapien, scheitern an dem Willen, das umzusetzen, das Gehörte umzusetzen. Das ist die Wahrheit. Es gibt 5 Schritte in Therapie und der 5. Schritt ist der härteste Schritt und der Schritt, der am wenigsten begangen wird, nämlich der Weg der Umsetzung. Die Theorie ziehe ich mal alles rein, ich lerne das sogar auswendig, aber dann muss ich das ja wollen. Und dann wäre es ehrlicher gewesen, wenn die Leute hier gesagt hätten, das stimmt, Jesus, wir wollen gar nicht tun, was Gott sagt. Wir wollen tun, was unsere Gesetze sagen. Wir wollen tun, was wir denken, das richtig ist. Aber wir wollen gar nicht mehr hören. Wir sind wie unsere Väter damals, die Propheten getötet haben. Wir wollten es und können es nicht mehr hören. So sind wir. Du sagst uns die Wahrheit. Du sagst uns die Wahrheit. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Im Alten Testament gibt es einen Propheten, den mochten die Könige gar nicht mehr. Und den haben sie dann irgendwann mal geholt. Ein König sagte zum anderen König, du gibst denn keinen Propheten mehr in diesem Volk, der noch die Wahrheit sagt. Sagt der eine König, doch, doch, das gibt einen, aber der sagt immer das, was ich nicht hören will. Die Bibel hat auch eine gewisse Komik. Ist eigentlich tragisch. Und dann sagt dieser König, lass den doch kommen, diesen Propheten. Und dieser Prophet kam dann und der eine König, der den Propheten eigentlich gar nicht haben wollte, der sagt, sag mir, soll ich in Kampf ziehen, ja oder nein? Und der Prophet sagt, ja, geh und du wirst gewinnen. Und dann sagt dieser König, hat schon gemerkt irgendwie, der sagt mir nicht so ganz die Wahrheit. Und dann sagt ihm, du sollst mir jetzt die Wahrheit sagen. Dann sagt der Prophet, wenn du rausgehst und kämpfen wirst, dann wirst du im Kampf sterben. Und dann sagt der König, der die Wahrheit hören wollte, habe ich es nicht gesagt, der sagt mir immer das, was ich nicht hören will. Und Jesus beginnt das alles damit, indem er sagt, wenn ihr meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. In meinen Worten. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Mit anderen Worten, ihr werdet Menschen, wenn ihr wirklich auf diesen Gott vertraut, der ich bin, sagt Jesus, dann werdet ihr Menschen, die zum Volk Gottes gehörig sind. Ihr seid dann freie Menschen. Ihr werdet Menschen sein, die nicht mehr ihren Trieben und ihren Lüsten ständig erliegen müssen. Das ist so. Ihr werdet in die Wahrheit geführt. Und die Menschen, zu denen er sprach, die werden ja gesagt haben, boah, wir haben überhaupt keine Lüste und wir haben keine Triebe, weil wir halten das Gesetz. Und Jesus wird mit anderen Worten sagen, das ist eure Lust und das ist euer Trieb. Eure Selbstgerechtigkeit. Eure Lust ist nicht an Gott und seiner Gerechtigkeit und an seiner Wahrheit. Eure Lust ist an eurer Selbstgerechtigkeit und an eurer Wahrheit. Das ist eure Lust. Ihr habt Angst vor Gott, aber ihr fürchtet ihn nicht. Das ist euer Problem. Ihr habt Angst vor Gott, aber ihr fürchtet ihn nicht. Dieses Wort Gottesfurcht in der Bibel, das bedeutet ganz einfach nur Staunen über diesen Gott. Und in diesem Staunen über diesen Gott, der die Toten zum Leben erweckt, von diesem Gott zu erzählen. Mein Gott erweckt die Toten zum Leben. Mein Gott. In Jesus Christus. Der macht die Toten lebendig. Der macht die toten Gebeine lebendig. Der macht das tote Herz lebendig. Der macht das tote Gehirn lebendig. Das dumpfe und stumpfe Gehirn lebendig. Mein Gott. Und von dem sagt, spricht die Bibel im 1. Petrusbrief, dass ihr dann von den Wohltaten, von den herrlichen Taten, von den wunderbaren Taten eures Gottes erzählen sollt. Das geschieht, wenn dieser Gott dein Gott ist, dann sprichst du nicht von deinen großen Taten oder von deinen großen Missetaten. Und es gibt dann nichts Größeres, weder eine tolle gute Tat oder eine tolle Missetat. Nee, es gibt nichts Größeres mehr als die Treue Gottes, die so offenbar geworden ist, die Gnade Gottes am Kreuz von Golgatha durch das Hingeben seines Sohnes, Jesus Christus, des Gerechten für die Ungerechten, für mich. Damit ich aus dem falschen Zug aussteigen darf und im richtigen Zug des Lebens einsteigen darf. Am Kreuz von Golgatha hört es auf, dieses Selbstversöhnungsprozess, irgendwie. Und wisst ihr, selbst wenn ich mir dann einreden muss, es gibt keinen Gott, tue ich das nur praktisch aus diesem Trieb der Selbstversöhnung, weil wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine letzte Instanz. Und wenn es keine letzte Instanz gibt, dann gibt es auch niemanden, vor dem ich mich verantworten muss letztendlich. Dann hat alles keine Konsequenz. Und dann rede ich mir lieber ein, es gibt keinen Gott. Und dann werde ich wie Nietzsche, der Vater des Nihilismus in der Philosophie, der dann zum Schluss sagte, für mich gibt es keine Versöhnung. Und der verrückt geworden ist. Oder wie Jean-Paul Sartre, der große Philosoph des 20. Jahrhunderts in Europa, der Materialist, der sagte, ich habe den Heiligen Geist im Keller getroffen und ich habe ihn mit der Rute ausgetrieben. Und jetzt gleiche ich einen Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Aber es käme schlecht, wenn es auf seinen Büchern vorne drauf stünde. Das käme schlecht. Diese tiefen Aussagen, ich gleiche einem Menschen, der keine Hoffnung hat. Und Jesus sagt zu diesen frommen Juden, ihr seid Menschen, die keine Hoffnung haben. Ihr meint, ihr seid frei und seid gebunden. Gebunden an euren Gesetzen. Gebunden. Und eure Gesetze sind Sünde. Es ist immer Sünde, wenn ihr euch an etwas anderem festmacht, als allein an diese Gnade des lebendigen Gottes. Es ist immer Sünde, als dass er euch an irgendeiner anderen Hoffnung aufhängt, als an der Hoffnung, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, wird es der Apostel Paulus genannt haben. Als an der einzigen Hoffnung, dieser Erwartung, dass Gott die Toten zum Leben erweckt. Es ist immer Sünde, wenn er euch an irgendwas anderem festmacht. immer. Und es macht nur deutlich, wer euer Vater ist. Es macht nur allzu deutlich, wer euer Vater ist. Von dem spricht Jesus. Und der Apostel Paulus wird sagen, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Also es geht nicht bloß um fleischliche, körperliche Sünden, sondern auch um die Gedanken, die gedanklichen Sünden. Und die gedanklichen Sünden hier sind nicht bloß, ich denke an was ganz Schmutziges, sondern ich bin selbstgerecht. Die gedanklichen Sünden, ich brauche nicht dieses Opfer von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Diese gedanklichen Sünden, ich kann mir die Welt selbst erklären. Da brauche ich niemanden dazu. Das kann ich selbst. Diese gedanklichen Sünden, ich brauche nicht das Blut von Jesus Christus, weil ich selbstgerecht bin. Das sollten mal Menschen, sollten mal andere mal so leben wie ich. Gell? Also ich kenne einen Nachbarn, der bräuchte mal sowas, so eine Strafpredigt. Ha. Aber nicht ich. Das sind die gedanklichen Sünden. Dieser Stolz wird hier auch zum Ausdruck gebracht. Der Stolz. Jesus spricht davon, von diesen Sünden im Markus-Evangelium und sagt, was aus den Menschen herauskommt. Wisst ihr, was drin ist im Herzen? Es kommt auch raus und das verunreinigt diesen Menschen. Und Jesus spricht davon und sagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen. Das ist es ja, die bösen Gedanken. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit. Soweit können wir es ja noch sehen. Also da können wir auch ein paar Leute, die so sind. Ne? Also die bräuchten das. Betrug, auch das Selbstbetrug, dass ich mich ums Kreuz betrügen lasse, Leute. Ums Kreuz betrügen. Die Juden haben sich ums Kreuz betrügen lassen durch ihre Selbstgerechtigkeit. Zügellosigkeit in den verschiedensten Facetten des Lebens. Zügellosigkeit. Wir haben die Zügel verloren. Wir sind wie wild gewordene Pferde, rennen durch diese Welt. Und der Wilhelm Busch, dieser alte Pfarrer, der das Buch Jesus, unser Schicksal geschrieben hat, der sagte einst mal, die Welt gleicht einem großen Zirkuszelt. Und die Menschen da drin werden herumgetrieben und der, der die Peitsche schwingt, ist der Teufel. Zügellos. Wohin? Zügellos bedeutet auch wohin. Ich durfte jetzt reiten, als ich in Texas war. Und es war sehr interessant. Man reitet da ganz cool. Nicht so angestrengt wie hier in Deutschland, ne? Sondern richtig cool. Man hält es ganz lässig so. Mit der linken Hand hält man da diese zwei Riemen und man macht da eigentlich kaum was. Und das war so toll, der mir das erklärt hat, sagte, Heinz, du sitzt ganz locker auf diesem Pferd. Dann hat er mich angeguckt, sitzt nicht so verkrampft. Dann habe ich mich gleich versucht, lockerer hinzusetzen. Und dann sagte er, dann lenkst du dieses Pferd ganz einfach, du hältst nur diese zwei Riemen und du machst nur ein bisschen links und du machst nur ein bisschen rechts. Du ziehst nicht links und du ziehst nicht rechts. Du machst nur ein bisschen links und nur ein bisschen rechts. Und ich habe das erst nicht geglaubt, dann habe ich auch mal versucht, mal zu ziehen, weil der Gaul nicht so wollte, wie ich will. Und dann blieb er stehen. Und dann ist mir das so deutlich geworden, wisst ihr, zügellos. Wir wissen nicht, wohin. Und wenn die Zügel Gottes an uns liegen, die guten Zügel Gottes, das ist das Werk des Heiligen Geistes im Leben von einem Menschen, der ein neues Leben gefunden hat durch Jesus, dann würde gelenkt von dem Geist Gottes in diese Welt. Martin Luther sagte, jeder Mensch gleicht einem Pferd, das von jemandem geritten wird. Und er hat noch nie ein Pferd gesehen, das sich selbst geritten hat. Und entweder reitet dich der Geist Gottes oder es reitet dich der Geist des Teufels. Und am Kreuz von Golgatha darf ich sagen, ich möchte, dass du, lebendiger Gott, die Zügel in die Hände nimmst. Und dieser Mensch ist nach dem Begriff der Freiheit wirklich frei, weil dieser Mensch, der zu Jesus kommt und sagt, ich will die Versöhnung annehmen, die du anbietest, durch dein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha, für meine Zügellosigkeit, für meine Gottlosigkeit, für mein Misstrauen gegenüber Gott, für mein Gott nicht glauben wollen. Ich will, dass du mir die Ohren putzt, Jesus, dass ich hören kann. Hören. Weil du sagst eins in deinem Wort, es ist nicht, dass Gott taub wäre und sein Arm zu schwach wäre zu helfen, sondern eure Sünden sind, die ihn verwehren, dass er seinen Arm bewegt. Eure Sünden. Gott ist nicht taub, der hat keinen Schmutz in die Ohren. Es ist euer Dreck, sagt die Bibel. Euer Schmutz. Es ist euer Schmutz. Und er will euch die Ohren reinigen, geistlich gesehen. Er will euch lernen zu hören auf sein Wort. Und es beginnt, wenn ich mich reinigen lasse durch das Blut von Jesus Christus. Und wenn ich gereinigt bin durch das Blut von Jesus Christus, des Lammes Gottes, von dem der Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld, die Sünde der Welt trägt. Oder beziehungsweise schon, er sagt es eigentlich auf dem hin und sagt, schon getragen hat. Wenn ich gereinigt bin durch dieses Blut von Jesus Christus, wenn Jesus, dieser lebendige Gott, mein Gott geworden ist, dann wird mein Herz aufgehen für sein Wort. Und sein Wort wird plötzlich Sinn machen und es wird zu mir sprechen und es wird verändern. Und deswegen konnte Jesus sagen zum Apostel Petrus, ihr seid schon rein um des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Also es heißt mit anderen Worten, das Wort von Jesus, es hat auch reinigende Kraft. Es wird reinigen, wisst ihr? Und das ist das Vorrecht, das ist das Privileg derer, die zum Volk Gottes dazugehören dürfen. Das ist das Privileg derer, die zum Volk Gottes dazugehören dürfen. Auf das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes verstehen zu dürfen, durch das Wort Gottes gereinigt zu werden und durch das Wort Gottes gelenkt zu werden in dieser Welt. Nicht durch ihre eigenen Worte und durch die vielen Stimmen, die es gibt, sondern durch das Wort Gottes. Und zu Menschen zu werden, die von dieser Hoffnung Gottes sprechen dürfen. Menschen, mit denen will ich schließen, die vielleicht sagen, ja, in der Welt sieht es so aus, wie es aussieht. Und in dieser Welt sieht es hoffnungslos aus. Und in dieser Welt wird nichts besser, sondern es wird immer schlimmer. Aber mein Gott hat den Tod überwunden. Aber mein Gott lebt. Aber mein Gott ist fähig, jedes Herz zu verändern. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort. Und dazu muss ich aus dem falschen Zug aussteigen und in den richtigen Zug einsteigen. Und jetzt ist die Frage heute Abend für uns, wessen Kinder sind wir? Und ich glaube, das haben wir verstanden heute Abend, diese Frage. Wessen Kind bin ich? Ein Kind des Teufels? Oder wirklich ein Kind Abrahams? Woran wird es deutlich? Wenn ich ein Kind Abrahams bin, dann habe ich das tief im Herzen, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, mein himmlischer Vater geworden ist. Wenn ich ein Kind Abrahams bin, dann habe ich das tief im Herzen, dass dieser Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, ans Kreuz von Golgatha ging, für die Schuld der ganzen Welt bezahlt hat, den meinen Tod gestorben ist und vom Tod auferstanden ist und lebt. Und wenn ich ein Kind Abrahams bin, dann habe ich diese tiefe Hoffnung im Herzen, wo nur noch Hoffnungslosigkeit herrscht, weil ich weiß, mein Gott,
der Himmel und Erde regiert. Der lässt nicht das Schicksal regieren und nicht die Zufälle regieren, sondern er sitzt im Regiment. Und er lenkt und leitet unser Leben. Und das ist die Frage heute Abend für uns, wo wir uns selbst wiederfinden. Und wenn jemand sagt heute Abend, ich finde mich auf der Seite von den Juden wieder, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht nicht so selbstgerecht wie sie, aber genauso ungläubig. Und dann sei dir gesagt, lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und lass dich beschenken mit diesem neuen Leben, mit Vergebung und mit dieser lebendigen Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Was brauche ich dazu, aus dem falschen Zug aussteigen und in den richtigen einzusteigen? Und die Haltestelle, ich nehme es mal so jetzt heute, ist das Kreuz Jesu. Und dazu möchte ich einladen, werden wir jetzt das Lied miteinander singen, das wir jetzt miteinander singen, dann möchte ich einladen dazu, herzlichst für diejenigen, die das merken und verstehen und sagen, Mensch, ich bin ja ein Kind des Teufels. Aber ich will aus diesem Zug aussteigen und ich will in den Zug des Lebens einsteigen. Und das Ticket ist bezahlt durch das Blut von Jesus. Und wenn durch jemand da ist und sagt, das habe ich so im Herzen, und dann lade ich dich ein, einfach werden wir dieses Lied singen, vor ans Kreuz zu kommen und in den richtigen Zug einzusteigen. Möge Gott uns dazu segnen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, dazu bitte ich aufzustehen und dann singen wir das Lied und während dieses Liedes ist die Möglichkeit, nach vorne zu kommen oder einfach im Anschluss sitzen zu bleiben und noch ins Gespräch zu kommen mit Mitarbeitern hier, wenn jemand große Fragen hat. Aber manchmal ist angebracht, erstmal auszusteigen und einzusteigen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so offen und ehrlich bist mit uns allen. Letztendlich auch mit mir. Du kennst mein Herz, wie selbstgerecht es manchmal ist und mein Herz, das sich manchmal immer wieder wegwendet von diesem Vertrauen auf den himmlischen Vater hin, aufs Vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten, auf mein eigenes Denken, auf meine eigene Gerechtigkeit, auf meine eigene Vorstellung von, was Freiheit ist und was nicht. Und wie wunderbar ist es doch, was für ein Privileg, zu deinem Volk dazuzugehören, zum Volk Gottes. Dazu ist es das Volk Gottes berufen, in der Freiheit Gottes zu leben. Nicht geplagt von der Sünde, nicht geplagt in der Angst vor dem Tod, nicht geplagt in der Angst vor dem letzten Gericht. Nicht geplagt und gemartert von den letzten Fragen dieses Lebens und dieser Welt, sondern geführt von dem Gott, der die Wahrheit ist, der das Leben ist und der Menschen ins Leben und in die Freiheit führt. Von dem Gott, der gute Hirte ist. Und seine Schafe auf gute Weide führt, an frisches Wasser, an einen reich gedeckten Tisch. Und dafür danke ich dir, Herr, ein Gott, der uns die Gnade anbietet in Jesus, auf sich das nimmt, unseren Tod und uns leben lässt. Wie viele, die an ihn glauben, werden leben, auch wenn sie sterben. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Und jetzt danke ich dir, dass dein Geist wirkt und du weißt, wer heute Abend da ist und sich erkennt letztendlich als ein Kind des Teufels. Hoffnungslos, misstrauisch, aber merkt, ich sitze im verkehrten Zug und ich muss im richtigen einsteigen. Und ich danke dir, dass du Kraft bist und Mut bist, Herr Jesus, aussteigen zu lassen und einsteigen zu lassen. Amen.